Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DAW-Podcasts. Mein Name ist Marc Taute. Heute begrüßt euch ausnahmsweise mal nicht der Christian. Und ich bin glücklicherweise nicht alleine. Ich habe zwei Gäste dabei. Zum einen Johannes Seidel von Jera Software und Daniel Michael von K&X. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute dabei seid. Stellt euch doch gerne einmal direkt vor.
Hallo Marc, ja, vielen Dank für das Intro. Mein Name ist Johannes Seidel von der Jera GmbH. Ich selbst komme ursprünglich tatsächlich aus dem Handel, bin dann allerdings irgendwann in die IT abgebogen und beschäftige mich jetzt mit dem Thema Fibo-Schnittstellen.
Vielen Dank, Johannes. Hallo Marc. Daniel, Director Revenue von K&X. K&X gegründet 2020. Seit Beginn bin ich dabei, habe da mich um die Neukundenakquise von K&X gekümmert. Und weil der Johannes es angesprochen hat, ich habe im Bachelor Sport studiert und bin jetzt in die steuerliche Thematik abgedriftet. Macht aber großen Spaß.
Sehr schön. Genau. Vielleicht für diejenigen, die sich wundern, warum haben wir heute eigentlich zwei Toolhersteller auf einmal dabei? Wir haben einmal Jera. Da geht es vor allem um Erlösbuchungen, Zahlungsabgleiche. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man Online-Händlern dabei helfen, dass das möglichst unkompliziert abläuft? Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, haben wir dann das Tool K&X. Da geht es dann eher darum, ja, wie ist das umsatzsteuertechnisch? Also wie bleibt man möglichst compliant, gerade wenn man beispielsweise in ausländischen Lagern seine Ware hat, beispielsweise über Amazon FBA, beziehungsweise das PANEU CCE-Programm. Und wie werden dann sozusagen die ausländischen Steuermeldungen realisiert, sodass man nicht, nach ein paar Jahren dann das böse Erwachen hat, dass auf einmal beispielsweise das polnische Finanzamt an der Tür klopft und sich fragt, wo eigentlich die geschuldeten Steuerzahlungen bleiben. Genau, und deswegen würden wir jetzt einmal mit Jera anfangen. Also prozesstechnisch, sagen wir mal, in der Mitte des Ganzen. Und dann gehen wir mal über zu K&X.
Ich sagte ja schon das Wort Fibo-Schnittstelle. Das heißt, wie du sagst, Marc, wir hocken tatsächlich in der Mitte. Auf der einen Seite haben wir das klassische E-Commerce-ERP-System. Das kann sein JTL Wabi, Plenty Markets, Tricoma, Dreamrobot und so weiter. Da haben wir eine ganz große Vielfalt an Anbindungen. Und dann übertragen wir die Daten mit der Fibo-Schnittstelle in Richtung Finanzbuchhaltung. Das ist in den meisten Fällen natürlich die DATEV, weil die in Deutschland der größte Anbieter sind. Wir können allerdings auch Simba, Agenda, Edison, Stotax, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen wichtigen vergesse, HMD natürlich anbinden und dort die Daten hinübertragen. Dabei gehen wir so vor, dass wir praktisch aus dem Vorsystem die Daten auslesen und in der Fibo-Schnittstelle kontieren. Das ist eine ganz wichtige Sache bei uns, weil wir beim Kontieren der Fibo-Schnittstelle, in der Fibo-Schnittstelle unterschiedliche Aspekte berücksichtigen können. Wir können natürlich und müssen natürlich die OSS-Gegebenheiten so vorbereiten, dass die nachgelagerten Prozesse in der Finanzbuchhaltung sauber funktionieren. Wir sind allerdings auch in der Lage, die Erlösbuchung zum Beispiel nach Marktplätzen, nach Warengruppen, nach Kundengruppen und so weiter zu trennen, sodass man die Buchhaltung nicht nur für Steuermeldungen, sondern vielleicht auch für das, wo wir eigentlich für herhalten sollte, nämlich für eine betriebswirtschaftliche Auswertung, die Sinn macht, dass man dann entsprechend für die Zukunft auch Entscheidungen ableiten kann. Das ist unsere Sicht auf Buchhaltung, wo wir praktisch die Erlöse durchschleusen und im zweiten Schritt dann auch das Thema Zahlung uns genauer anschauen.
Kannst du vielleicht aus deiner bisherigen Erfahrung sagen, was ist so oder was wäre eigentlich das Problem, wenn man jetzt die Daten direkt aus dem ERP-System beispielsweise durch einen DATEV-Export direkt in die DATEV-FIBU oder halt auch in ein anderes Buchhaltungssystem einspielen würde? Wo ist sozusagen in diesem Fall für den Steuerberater der Mehrwert oder welche Daten würden eigentlich fehlen, wenn man es direkt aus dem ERP-System exportieren würde?
Also es ist tatsächlich nicht so, dass Daten fehlen würden, sondern es ist eher so, dass es die sag mal, diese fachliche und sachliche Unterstützung und in der Konfiguration und auch die technischen Möglichkeiten bei der Konfiguration gibt. In vielen ERP-Systemen fängt die Kundennummer mit der 1 an. Ja, wenn man dann in die Daten schaut und guckt, wie die Kontenrahmen aufgebaut sind, dann sieht man schon hier den ersten Punkt, der nicht gut funktioniert, dass ich nämlich mit einer Kundennummer 1 in der Buchhaltung gar nicht landen kann, sondern der Kontenrahmen, wenn ich jetzt nach Datev Lehrbuch gehe, dann geht die Kundennummer bei 10.000 los. Jetzt sind wir im E-Commerce unterwegs und da gehe ich im Regelfall eh nicht mit Einzeldebitoren los, sondern nach Sammeldebitorenbuchung. Da gehen wir so vor, dass wir Sammeldebitoren nach Zahlarten buchen. Und das sind alle Sachen, die wir bequem in der FIBO-Schnittstelle einstellen können. Ich weiß, dass es viele gibt, die auch individuell irgendwelche Lösungen zusammenstellen. Unser Anspruch ist, dass wir praktisch eine Standardsoftware haben, die ich einstellen kann und mit der ich dann auch meine Ergebnisse jeden Monat gleich reproduzieren kann, ohne dass ich danach wieder individuellen Aufwand in der Anpassung von Berichten habe. Und damit kommen wir sehr gut klar, weil wir die Daten nicht nur einstellen, wir können die Datenkonfigurationen sichern, die Konfigurationen können auf andere Systeme migriert werden. Das sind alles Leistungen, die wir an der Stelle mitbringen und die dann auch dazu führen, dass wir verlässlich kontinuierlich wiederkehrende Ergebnisse haben. Und wir haben natürlich dann zusätzliche Möglichkeiten, dass wir Daten nicht einfach nur als Buchungsstapel bereitstellen. Das können wir auch immer machen, dass ich einen Datev-Buchungsstapel per Mail verschicke, der Steuerberater, so wie ihr, entpackt das dann, liest das ein, sondern wir sind als Datev hat da tolle Namen, Datev Marktplatz Schnittstellenpartner, dürfen wir die Daten direkt ins Rechenzentrum der Datev übertragen. Und das hat für euch als Berater dann den Vorteil, dass ihr nicht wieder die CSV entpacken und wieder ablegen und importieren müsst, sondern die Daten sind im Rechenzentrum drin. Ihr habt dann die Funktion Mandant ergänzen und dann werden euch die Daten bereitgestellt. Im besten Fall, wenn ihr das wollt, das Mandantenvolumen, das hergibt, ne, bei 10.000 gleichlautenden Rechnungen für das gleiche Produkt, braucht man das vielleicht nicht machen, aber wenn man die Anforderungen hat, dass man vielleicht B2C und B2B ein bisschen gemischt hat, dann können wir auch den Beleg anhängen. Der wird technisch gesehen im Unternehmen online dann abgelegt. Und ihr habt praktisch aus dem Buchungssatz heraus die Möglichkeit, das entsprechende Belegbild zu laden und so Buchungen, die prüfungswürdig erscheinen, direkt anzuschauen, ohne den Mandanten anrufen zu können. Das erspart euch Stress und dem Mandanten auch.
Ja, um da vielleicht einmal gleich einzuhaken, was so in der Praxis die Probleme sind, die ein Online-Händler vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also du hattest gesagt, die Kundennummer beispielsweise. Also wenn wir jetzt mit da einstarten würden, da sind wir im Kontenrahmen eigentlich bei den Sachkonten. Das heißt also, ja, ich sag mal, beim Anlagevermögen sogar. Und wenn das bebucht wird, dann taucht bei uns eine Fehlermeldung auf. Das ist etwas, was man eigentlich so gar nicht bedenkt. Also das heißt, es ist wichtig, dass man dann beispielsweise bei der 10.000 einstartet. Oder auch, wenn ein Händler, ich sag mal, mehrere 10.000 Kunden über die Jahre hat. Wenn wir jetzt, ich sag mal, im vierstelligen Bereich buchen plus, ja, ich sag mal, bei den Personenkonten, da kommen noch ein paar Stellen dahinter, da ist irgendwann das Kontingent verbraucht. Also von 10.000 bis 70.000, das sind ungefähr 60.000 mögliche Kunden. Wenn man da nicht mit Sammeldebitoren arbeitet, da ist dann nach ein paar Jahren im Prinzip die Grenze ausgeschöpft. Das sind Überlegungen, die sollte man natürlich anstellen, bevor man, sagen wir mal, das Setup aufsetzt. Aber das ist sagen wir mal, sehr wichtig, weil sonst wird es halt zu Fehlermeldungen kommen und auf einmal kann man gar nicht mehr sauber buchen.
Das ist richtig, was du sagst. Und das ist was, was wir im Onboarding immer begleiten, wo wir ein bisschen schauen, wie viele Aufträge und Rechnungen hat das jeweilige Online-Handelsgeschäft, damit man das auch begleiten kann. Wir haben Kunden, die ganz große Volumen bewegen und trotzdem auf Einzeldebitorenbasis arbeiten, weil die intern buchen und die entsprechenden Verwaltung ihrer Debitoren machen, die gucken, dass die Zahlungsausgleiche sauber laufen. Aber sagen wir mal, die Regel ist tatsächlich, dass man mit Sammeldebitoren arbeitet. Wenn man bei der Datev den Kontenrahmen erweitert, dann kann ich schon auch achtstellige Sachkonten haben und neunstellige Debitoren. Damit komme ich dann ein ganzes Stück weiter. Aber es sieht natürlich auch nur einmal überschaubar gut aus, wenn man als kleines mittelständisches Handelsunternehmen auf einmal Kontenrahmen wie der Daimler Chrysler verwalten muss.
Ja, also es ist immer sehr, sehr, es kommt immer sehr auf den Einzelfall an, dass man dann auch mit dem Kunden bzw. Mandanten spricht, was braucht er eigentlich, was braucht er nicht. Also dann, ich sag mal, wenn der Mandant sogar eine eigene Buchhaltungsabteilung hat, dann kann es natürlich Sinn ergeben, dass man auch die Einzeldebitoren bebucht, gerade wenn nicht über automatisierte, ja, ich sag mal, Zahlungsanbieter die Daten reinfließen, sondern zum Beispiel viel mit Überweisung gearbeitet wird, dann ist das natürlich vielleicht sinnvoll, mit Einzeldebitoren zu arbeiten. Aber wenn jetzt, ich sag mal, ein kleiner Online-Händler vielleicht nur ein, zwei Zahlungsschnittstellen angebunden hat, sowas wie Stripe, dann ist es natürlich vielleicht weniger sinnvoll, mit Einzeldebitoren zu arbeiten. Da kann man ganz gut mit Sammeldebitoren arbeiten und gucken, gleicht sich das denn alles aus? Und dafür sind dann auch Tools wie Jira eigentlich, ich sag mal, recht gut geeignet, weil sich halt die Debitorenbuchungen dann automatisch ausgleichen und auf den einzelnen Clearing- oder Verrechnungskonten, wie man es auch nennen möchte, dann die entsprechenden ja, Gebührenbuchungen mit eingehen. Vielleicht kannst du einmal da noch kurz darauf eingehen, inwieweit ihr sozusagen auch was die Gebührenseite angeht oder auch die ja, sowas wie Einbehalte, wie die bei euch abgebildet werden.
Also grundsätzlich kommen wir, wenn wir über diese Sachen reden, ja, in den Bereich der Zahlungen. Die Buchhaltung sieht ja immer vor, jedenfalls sofern man mit der doppelten Buchhaltung ganz klassisch arbeitet, dass ich auf der einen Seite Erlöse habe, auf der zweiten Seite Zahlungen. Und wenn Zahlungen eingelesen werden, behandeln wir jeden Zahlungsanbieter. Das kann sein, wie du gerade gesagt hast, ein Zahlungsanbieter wie Stripe oder PayPal oder Klarna. Und dann behandeln wir auch die Marktplätze wie eine Bank. Auch Amazon als Marktplatz zieht Geld der Endkunden ein, verwaltet das und zahlt es am Schluss an den Händler aus. Und genau dieser Prozess ist letztlich das, was Bankdienstleistung in Anführungsstrichen ist. Nur, dass in dem Fall die Bank Amazon oder auch PayPal nicht nur die Kundengelder einnimmt, im Auftrag des Händlers, sondern auch gleich die eigenen Gebühren direkt verrechnet. Im Fall von Amazon können das nicht 70, 80, 90 unterschiedliche Gebührenarten sein, die Amazon dann großzügig auch direkt verrechnet. Das können auch Einbehalte sein. Das sehen wir ganz gerne bei PayPal zum Beispiel auch mal, wenn wir mit Händlern zu tun haben, die vielleicht ein stark saisonal geprägtes Geschäft haben. Wenn man dann starke Schwankungen im Geschäftsmodell hat, dann bekommen die Zahlungsanbieter Angst. Und behalten mal erstmal einen Teil ein, um Widerrufsfristen abzuwarten und dann auch praktisch für den Fall gewappnet zu sein, dass der Händler nicht mehr in der Lage ist, Retouren zu bedienen. Kann man immer ein Witzchen draus machen, ob der Händler nach Bora Bora abhaut oder nicht. Im Regelfall sind die Folgen für die Online-Händler relativ ernst, weil sie die Liquidität abschnüren. Und wir sehen das regelmäßig, wenn zum Beispiel kurz vor Weihnachten Amazon seine beliebte Aktion Kauf auf Rechnung macht, ne? Kauf im November, schenke im Dezember, schicke im Januar zurück, heißt es eben de facto, dass der Online-Händler dieses verlängerte Zahlungsziel für Amazon finanziert. Das kann dazu führen, dass man 3 Monate auf sein Geld wartet. Und wenn man jetzt sehr viele Kunden hat, die diese Aktion nutzen, heißt es nicht nur, dass man länger auf sein Geld wartet, sondern dass man diese offenen Posten auch bilanzieren muss. Zum Thema offene Posten würde ich gleich nochmal ein Sätzchen sagen. Aber um die Zahlungsanbieter zu Ende zu bringen, man hat natürlich dann am Schluss auch die Auszahlung. Und das, was die FIBO-Schnittstelle jetzt macht, ist, dass die ganzen einzelnen Kundenzahlungen den offenen Posten aus dem ERP-System wieder zugeordnet werden. Und das ist ganz wichtig, weil ich muss ja wissen, welche Rechnung wurde denn tatsächlich jetzt auch bezahlt. Ich erkenne so systematische Probleme, wenn ich zum Beispiel keine Gutschriften schreiben. Das passiert bei Amazon in den meisten Fällen jetzt automatisch, aber wir haben viele eBay-Händler, die natürlich im Sinne der Kunden das Geld schnell zurückbezahlen, aber dann wird vergessen, eine Gutschrift zu machen. Oder auch im eigenen Webshop ist das ein Thema, dass öfter vergessen wird, Gutschriften zu machen. Und das erkennt eine FIBO-Schnittstelle gleich, indem die Rückzahlung, ja, doppelte Buchführung haben wir Teil 2, in denen eine Rückzahlung hat, muss ich auch eine Gutschrift dafür erstellen, um die Konten wieder glatt zu kriegen und um auch die abgeführte Steuer wieder zurückbuchen zu können. Und wenn das aufgehen soll, dann sehe ich das schon in der FIBO-Schnittstelle und nicht erst, wenn ich dann die offenen Posten nachschaue. So, jetzt wollte ich noch zum Thema offene Posten noch ein ergänzendes Wort sagen. Das Thema offene Posten ist immer so ein übles Thema. Das ist tatsächlich was euch als Berater und den Mandanten, die Onlinehandel betreiben, nie erspart bleiben wird. Bedeutet, ich empfehle jedem, guckt euch das monatlich an. Wenn dann systematische Fehler sind, erkennt man es gleich. Und Einzelfälle, die vielleicht älter sind, kann man dann auch im Einzelfall noch nachgucken. Wenn man so eine anderthalb Jahre alte OP-Liste mit mehreren tausend Seiten hat, dann guckt man nichts mehr nach. Dann kostet es zweimal Geld. Einmal, wenn man den Steuerberater 2, 3 Wochen bezahlt, also versucht, die OP-Liste gerade zu ziehen. Und das zweite Mal, wenn man den Rest dann ausbuchen lässt, weil es dann doch nicht gerade zu ziehen ist. Und das ist immer der gleiche Vorgang. Passiert immer. Also empfehle ich immer, die OP-Liste jeden Monat anzuschauen, damit ich Geld sparen will.
Ja, das ist also, das kann man auch so aus der Praxis sagen. Wir bemühen uns gerade bei der Erstellung der Buchhaltung darum, zu gucken, also wirklich jeden Monat sind noch Debitoren, natürlich auch Kreditorenkonten offen. Und wenn ja, ist das auch plausibel. Also ich sag mal, oft genug passiert es, dass einfach ein dass einfach zum Beispiel ein neuer Zahlungsanbieter mit hinzugenommen wurde, der aber gar nicht im Setup angebunden ist. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass die entsprechenden Debitorenpositionen noch offen sind, weil natürlich, wenn ein Zahlungsanbieter nicht angebunden ist, dann kann auch nicht die entsprechende Gegenbuchung mit ins System einfließen. Und dementsprechend ist es dann auch sehr wichtig, frühzeitig in die Kommunikation mit dem Mandanten zu gehen. Im besten Fall kommt natürlich der Mandant proaktiv auf uns zu, teilt uns mit, hier ist ein neuer Zahlungsanbieter, wie passt der ins Setup, kann der überhaupt angebunden werden? Und damit sich diese Probleme nicht häufen oder so exponentiell akkumulieren. Also das kann man sich wie so einen Schneeballeffekt vorstellen. Das wird im Prinzip immer schlimmer und je länger man wartet, desto mehr Zeit muss man eigentlich damit verbringen, das wieder rückwirkend aufzubereiten.
Ja, danke für die Vorlage. Der Daniel wird gleich anfangen zu gehen, weil ich immer wieder den gleichen Witz erzähle. Ne? Der geneigte Online-Händler, der am Wochenende Samstagabend bei einer Flasche Rotwein durchs Internet surft, einen neuen Marktplatz findet, den anbindet, sich wie ein Schnitzel freut, dass er am Sonntag den ersten Verkauf getätigt hat, am Montag schnell sein Päckchen packt und puff, ist das ganze Thema aus den Augen, aus dem Sinn. Den Steuerberater informiert mal gewissenhaft nicht, um dann nach 3 bis 4 Monaten festzustellen, dass der Steuerberater Fragen zu den offenen Posten und zu komischen, dubiosen Geldeingängen hat, von denen er noch nie gehört hat. Und dann geht's los, die FIBO-Schnittstelle funktioniert nicht richtig. Das ist tatsächlich ein regelmäßiger Case, den wir hier haben im Support. Einfachstes Mittel dagegen zu arbeiten ist, dass Mandant und Berater auf Augenhöhe auch regelmäßig kommunizieren. FIBO-Schnittstelle ist jetzt keine Raketentechnik, sondern ein Mittel dazu, dass Berater und Mandant gut zusammenarbeiten. Weil wir im Onlinehandel, was Buchhaltung angeht, sagen wir, besondere Herausforderungen haben. Onlinehandel hat im Regelfall, das wünsche ich jedenfalls den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ein hohes Belegvolumen. Nur dann sind sie in der Lage, Skalierungseffekte zu nutzen und Geld zu verdienen. Dann haben Online-Händler im Regelfall mehr als einen Zahlungsanbieter, vielleicht sogar viele. Im Multi-Channel-Handel reden wir mittlerweile von 6 bis 8 unterschiedlichen Marktplatzsystemen, die alle verarbeitet werden müssen, wo die ganzen Zahlungsströme laufen müssen. Und dann haben wir in vielen Fällen, deshalb ist Daniel ja da, auch nur das Thema internationaler Handel, was auch eine komplexe Komponente dazu bringt. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir diesen hohen Komplexitätsgrad im Onlinehandel haben, dann ist die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Berater, sagen wir, der Erfolgsfaktor, der nachher eine FIBO-Schnittstelle glänzen oder auch nicht glänzen lässt, weil am Schluss arbeiten da zwei Menschen zusammen, die irgendwie das ganze Ding bewältigen müssen.
Ja, ein sehr gutes Statement von dir. Ja, Johannes, du hattest gerade von internationalem Handel gesprochen. Daniel, würdest du sagen, das kann man einfach machen? Einfach mal in andere Marktplätze, in andere Länder verkaufen oder sollte man da vielleicht doch etwas beachten, bevor man damit startet?
Ist eine super Überleitung. Also klar, das kann man und sollte man auch machen. Man sollte es nur vernünftig und vor allen Dingen skalierbar machen, hat der Johannes gerade so schön gesagt. Skalierungseffekte nutzen. Man sollte alles, was man tut, präventiv durchleuchten, gemeinsam mit dem Berater besprechen, um es dann auch nachhaltig skalieren zu können. Und der E-Commerce ist wunderbar aufgestellt aktuell. Man kann easy skalieren, man kann easy dezentralisieren, man kann im Multichannel-Bereich verschiedenste Marktplätze anbinden und dadurch wird auch die Warenbewegung immer diverser. Ich kann aus Deutschland heraus in alle EU-Länder verkaufen. Ich kann meine Lagerung über Amazon FBA simpel ins Ausland verlagern. Ich kann seit dem Brexit immer noch nach UK verkaufen. Ich kann über Dropshipping auch aus China Ware direkt zum Endkunden importieren durch einen anderen Produzenten. Das heißt, die Welt steht einem da relativ simpel, sehr weit offen. Allerdings muss das auch steuerlich vernünftig abgebildet werden. Und da kommt an der einen oder anderen Stelle eine grenzüberschreitende Umsatzsteuer ins Pflicht, ins Spiel. Und genau da greifen wir dann das ganze Thema auf. Das heißt, alles, was international eine Umsatzsteuerpflicht auslöst, durch zum Beispiel das OSS-Verfahren, eine grenzüberschreitende Lagerung, Registrierung in dem Bereich, Meldung in dem Bereich bis hin zu hinzugefügten Meldungen wie Intrastaat-Meldung, Proforma-Rechnung, das wird dann alles über CountX gelöst. Wir ziehen uns zum einen Daten aus Marktplätzen wie Amazon und da kommt ein Charme dieser Kombination auch ins Spiel, dass wir auf Belegen unsere Kalkulation der Meldung im Ausland basieren, was dann eine Konsistenz mit der Steuerberatung schafft. Das heißt, das wird über die FIBO-Schnittstelle in die Erlöskonten verbucht wird. Auf die Daten greifen wir konsistent zu und übernehmen die Meldung im Ausland.
Also das bedeutet, einfach nur Haken setzen bei Amazon im Ausland lagern geht nicht. Man sollte sich natürlich schon proaktiv registrieren bei den jeweiligen Ländern. Ja, dazu sollte man entweder seinen Steuerberater ansprechen, beziehungsweise den sowieso, aber beispielsweise auch euch, weil ich sag mal, wir als deutscher Steuerberater, wir können natürlich nicht in Polen die Steueranmeldung nehmen. Da braucht man ein Netzwerk zu, beispielsweise bei CountX, die sich dann an ausländische Steuerberater zum Beispiel in Polen wenden, damit dort auch die entsprechenden Meldungen gemacht werden können. Und was vielleicht auch gar nicht so, ich sag mal, ja, denjenigen, der sich mit der Thematik nicht so befasst, vielleicht, was für den vielleicht etwas außergewöhnlich ist, wenn man schon Ware aus Deutschland zum Beispiel nach Polen bringt, in sein Amazon-Lager oder nach Tschechien oder Italien oder welche Lagerländer auch immer, dann hat man eigentlich noch gar nichts verkauft. Aber umsatzsteuerrechtlich, das nennt man dann Verbringung, man hat eigentlich nur die Ware von einem Lager zum anderen gebracht und muss trotzdem schon Meldung erstellen. Wenn man es nicht macht oder das nicht richtig macht, dann wird es halt steuerpflichtig. Und obwohl man noch keine Ware verkauft hat, muss man dann Steuern abführen. Und um sowas halt zu vermeiden, sollte man sich halt auch wieder proaktiv ja, an den Steuerberater wenden, beziehungsweise sich darum bemühen, dass es entsprechend auch im Ausland korrekt gemeldet wird. Weil wir können an dieser Stelle als Steuerberater nur die deutsche Seite nehmen. Also das wäre dann die sogenannte zusammenfassende Meldung. Und das muss halt auch deckungsgleich im Ausland geschehen. Und du hattest ja auch
Korrekt. Und
Beispiel, ja.
was du ansprichst, vor allen Dingen auch in einem sehr geringen Volumen. Das heißt, Amazon lockt immer gerne mit verringerten Gebühren und bitte in Polen und Tschechien lagern, weil Amazon natürlich ein Eigeninteresse daran hat, weil Amazon nichts anderes möchte oder auch andere Marktplätze, um so schnell es geht, in jeder Ecke Europas beim Kunden zu sein. Also Amazon und generell viele Marktplätze sind sehr, sehr kundenfokussiert, was manchmal zum Leidtragen des Händlers ausgelegt werden kann. Häufig steht dieser Aufwand und auch die Bürokratiekosten aber nicht zum Ertrag und im Verhältnis zum Ertrag. Plus ein zusätzliches Problem ist, dass es keine laufende Sanktionierung gibt. Das heißt, ich mache einen Monat irgendwie eine Lagerung in Polen, melde OSS-Verfahren nicht korrekt. Und ich werde nicht sofort dafür in Anführungsstrichen bestraft, sondern es kann sich für über einen gewissen Zeitraum ziehen, bis dann irgendwann durch eine routinemäßige Prüfung oder irgendwelche Daten, die mit Finanzämtern geteilt werden, oder dass Finanzämter erstmal selber dieses Konzept E-Commerce mehr und mehr verstehen, kann irgendwann im Laufe der Zeit eine Prüfung entstehen, was wieder Auswirkungen auf die deutsche Buchhaltung hat, wo rückwirkend das ganze Thema aufgeräumt werden muss. Und wir können da über Monate, Jahre Volumen, die steigen, sprechen, was dann wirklich zu einem relevanten Problem wird, was ungleich größer ist, wenn man es rückwirkend aufräumen muss, als wenn man skalierbar von vornherein wirklich Monat für Monat löst. Und dann ist die Frage der Wirtschaftlichkeit. Ab einem gewissen Volumen macht es auf jeden Fall Sinn und man sollte es auch tun, aber alles präventiv und von vornherein sauber bearbeiten.
Ein Thema, was in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden sollte, eins meiner Lieblingsthemen, die Proforma-Rechnung. Man fragt sich ja vielleicht, was ist das? Das kennt man vielleicht, wenn man einfach ein Angebot erstellt, dass man schon mal sowas wie ja, eine Testrechnung an den Kunden schreibt. Aber das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern wenn man zwischen den verschiedenen Lagern einfach nur Ware verbringt, dann braucht man diese Proforma-Rechnung. wird häufig vielleicht gar nicht bedacht, wird auch häufig nicht vom, ich sag mal, sonstigen Rechnungstool abgedeckt, was man halt im Einsatz hat, sondern ja, das könnt ihr tatsächlich auch abdecken, das Thema Proforma-Rechnung.
Richtig, also die Proforma-Rechnungen decken, wie du so schön gesagt hast, eine innergemeinschaftliche Verbringung zwischen zwei Warenlagern ab und das kann sehr ausfransen, sehr divers werden. Da kann sich Ware von Deutschland nach Tschechien, Tschechien nach Polen, Polen nach Frankreich umlagern und das muss vom Finanzamt auch dokumentiert werden. Und diese innergemeinschaftliche Verbringung, eine Warenversendung an sich selbst, wenn auf beiden Seiten eine gültige Umsatzsteuer, die besteht, ist das zwar steuerlich zu melden, aber ist keine Steuer abzuführen und das Ganze in einer Proforma-Rechnung dem Finanzamt mitzuteilen. Diese Proforma-Rechnung erstellen wir und auch für jede Kombination. Das Fiese ist jetzt, das ist der Best Case und so ist die Theorie. In der Praxis ist es manchmal so, dass es Verbringungen gibt und es gibt keine gültige Umsatzsteuer-ID im Ausland. Wenn man eventuell den Knopf zu früh gedrückt hat oder halt im Ausland lagert, ohne die steuerlichen Pflichten zu beachten, dann ist es eine zu versteuernde Transaktion, die rein theoretisch auch ins OSS-Verfahren zu melden ist, weil es im Umkehrschluss Umsatzsteuer für die Tonne ist, weil damit erwirtschafte ich keinen Umsatz, sondern ich schicke nur Ware von Lager zu Lager, was dann auch nochmal so ein zusätzlicher negativer Effekt ist, wenn ich grenzüberschreitend lagere, aber nicht umsatzsteuerlich konform dort arbeite.
Ja, vielleicht eine Anekdote dazu. Es war, meine ich, in Mitte 24, da hat Amazon einfach mal Ware umgelagert. Die Händler hatten gar nichts angeklickt. Sonst gibt man ja oft den Händlern mal so ja, die Schuld dran, dass man sagt, ja, ihr habt da doch bestimmt was aktiviert. Aber nein, da wurde dann einfach Ware umgelagert. Und natürlich bestand keine Registrierung in dem Ausland, weil der Händler hatte gar nicht vor, im Ausland zu lagern. Aber das hat dann Amazon einfach willkürlich gemacht, war ein Riesenthema. Ja, sind auch einige Mandanten bei uns betroffen gewesen. Kann man natürlich dann rückwirkend nur schlecht lösen, vor allem wenn die Registrierung gefehlt hat. Ja, aber in diesen Fällen, ja gut, da muss man sich dann natürlich mit Amazon auf zivilrechtlichen Wege auseinandersetzen. Rein steuerrechtlich gesehen ist die Sache klar, dass auch diese ja, Warenverschiebung dann steuerpflichtig ist. Genau,
Richtig, also
und
da gibt es verschiedenste Beispiele. Amazon hat ja auch eine Zeit lang das COS-Verfahren genutzt, also das Konsignationslager, damit Händler eine Steuerpflicht vermeiden, weil dieses steuerliche Thema wirklich ein Pain ist, wenn man internationalisieren möchte. Und es gab da verschiedenste Versuche, eine Lösung zu finden. Die Tatsache, dass es nachhaltig noch nicht geklappt hat, ist einfach ein Indikator dafür, dass es wirklich ein Pain ist und dass es viele Anbieter halt immer noch eine Daseinsberechtigung haben, dass es gelöst werden kann für Händler.
genau, das Call-of-Stock-Programm, also das COS-Programm, das wurde ja jetzt auch endgültig geschlossen, heißt, man kann es gar nicht mehr nutzen. Das heißt also, wenn man im Ausland lagern möchte, dann ist man tatsächlich darauf angewiesen, sich auch korrekt steuerlich zu registrieren.
Korrekt. Vielleicht ein weiteres Thema, was auch nochmal in diese Thematik, dass man internationalisieren sollte und es auch easy ist, ist auch ein spannendes Thema, womit wir häufig konfrontiert werden, ist UK nach dem Brexit. Ich glaube, UK ist innerhalb Europas der zumindest mal zweitgrößte Markt mit einem unfassbaren Milliardenvolumen, wo auch viele vor dem Brexit hin verkauft haben. Aber die Verkäufe seit dem Brexit sind drastisch zurückgegangen und wir hören immer mal wieder von Händlern, dass sie nicht nach UK verkaufen, weil sie nicht wissen, wie damit umsatzsteuerlich umzugehen ist. Weil sie nicht wissen, wer in der Pflicht ist der Umsatzsteuerabführung, wie Rechnungen zu stellen sind, wie diese Exporte, Einfuhrumsatzsteuerthematik funktionieren. Und es ist halt wahnsinnig schade, wenn man sich Wachstumspotenziale und auch Umsatzpotenziale abkappt aus der steuerlichen Sicht, das nicht abbilden zu können oder Unsicherheiten zu haben. Und da auch, man sollte sich immer anschauen, welche Potenziale hat man, wohin möchte ich verkaufen, was möchte ich nutzen, das dann mit FIBO-Schnittstelle Steuerberater besprechen. Hat das irgendwie einen Effekt auf mein steuerliches Setup? Muss ich präventiv was bedenken, damit es weiter skalierbar funktioniert? Genauso wie wenn ich andere Märkte erschließen möchte, die im Ausland liegen, hat das einen Effekt auf OSS-Meldungen, lokale Registrierung. Und das lässt sich simpel durch Experten erklären und dann kann man sich das Marktpotenzial auch einfach wieder erschließen, indem man diesen skalierbaren Automatismus einfach nur erweitert und anpasst und dann läuft er weiter, halt nur in einem erweiterten Setup.
Vielleicht an der Stelle, Johannes, da hätte ich eine Frage, und zwar gerade bei UK, mittlerweile ja auch Schweiz, da läuft es ja so, dass der Marktplatz schon die Steuer einbehält. Ich sage mal, normalerweise ist es ja in der Buchhaltung oft so, man hat einen Bruttoumsatz, dann hat man irgendwann, ja, man hat Automatikbuchung und dann bucht man einfach, ich sag mal, die Zahlung an das Finanzamt gegen ein Verbindlichkeitskonto. Das läuft ja dann im Fall von UK etwas anders, weil dort wird ja schon vom Marktplatz selber die Umsatzsteuer einbehalten.
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass Amazon in diesen Fällen zwei Rechnungen erzeugt. Eine interne Rechnung, die für den Online-Händler genutzt wird, und eine externe Rechnung, die der englische Endkunde dann ausgestellt bekommt, wo die englische Mehrwertsteuer abgeführt wird. Und die Zahlung des englischen Kunden, die erfolgt dann über den Gesamtbetrag. Und Amazon teilt nachher auf, dass praktisch die Gesamtzahlung um die Umsatzsteuer reduziert wird, dann die eigenen Gebühren reduziert werden und dann praktisch der Rest zur Auszahlung kommt, sodass praktisch das dann übereinstimmt mit dem, was dann auch an den Endkunden berechnet worden ist, beziehungsweise ans ERP-System gemeldet worden ist, als der interne Händlerbeleg. Da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass man dann diese Steuerzahlung, die Amazon ja im Auftrag des Händlers vornimmt, auch korrekt verbucht. Wir haben die Möglichkeit, dort ein separates Konto auszuwählen, dass man praktisch dann auf einem separaten Konto auch, sag mal, entweder das Durchlaufkonto oder dass man es direkt gegen einen speziellen ausländischen Steueraufwandskonto hinterlegt. Da würde ich dann auch tatsächlich trennen, dass man UK von der Schweiz separat bebucht, damit man am Schluss noch einigermaßen nachvollziehen kann, in welchem Land man welche Steuern dann auch tatsächlich abgeführt hat. Aber das sind Sachen, die funktionieren grundsätzlich. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie sind die Einstellungen in den jeweiligen ERP-Systemen. Aber das ist ein Thema, das man bewältigen kann. So wie Daniel sagt, man muss ein bisschen aufpassen, was die jeweiligen Märkte anfordern. In UK ist es so, dass man für jeden Umsatz, den man dort tätigt, als Händler steuerpflichtig wird. Egal, ob ich das über den Marktplatz oder über den Shop mache. In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Da sind die Marktplatzhaftungen, sei es Amazon oder Galaxus, direkt hinterlegt. Die Marktplätze führen direkt ab. Und wenn ich zusätzlich über meinen Webshop in die Schweiz verkaufe, dann bin ich nur für die Umsätze ab der, ich glaube, die Schwelle liegt bei 100.000 Franken. Daniel, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber erst ab dann wieder steuerpflichtig in der Schweiz. Also da sind die ein bisschen unterschiedlich.
Ja, also die Schweiz ist auch ein gutes Thema, dass es dem Händler auch wirklich nicht einfach gemacht wird, ne? Weil diese 100.000 Schweizer Franken, da gibt es im Internet die wildesten Blogbeiträge, wo auch häufig schon Kunden davon ausgegangen sind, es geht um weltweiten Umsatz in 100.000 Schweizer Franken. Und dann liest man sich diese Beiträge durch und dann sind sie wirklich so in der Interpretation gehalten, dass man wirklich ins Grübeln kommt. Habe ich jetzt wirklich dann ab dem ersten Euro oder Schweizer Franken in der Schweiz eine Steuerpflicht, wenn ich weltweit über 100.000 Euro oder Franken Umsatz mache? Und da kommt man irgendwann selber, wenn man das Gegenteil eigentlich weiß und davon überzeugt ist, ins Schwanken, weil dieser Content so schwierig ist zu verstehen. Wir haben auch ganz viel schon in der Schweiz mit Fiskalvertretern gesprochen. Es handelt sich wirklich um 100.000 Schweizer Franken Umsatz innerhalb der Schweiz. Und erst dann kann man dort eine Steuerpflicht auslösen. Aber wir wurden schon mit den größten Anfragen wirklich konfrontiert, die versuchten, dem steuerlich nachzukommen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Beispiel auch Niederlande. Ein paar IDs wurden dort registriert, weil Niederlande jetzt Teil des Panio-Programms ist. Es wird aber nie eine Lagerung dort geben. Das heißt, das kann man sich anders über das OSS-Verfahren erschließen. Auch da gibt es seltener die Thematik, dass man zu früh eine Steuerpflicht auslöst und sich zu viele umsatzsteuerliche Pflichten auferlegt, obwohl sie die Versendung gar nicht hergeben. Zugegebenerweise seltener der Fall, als dass man zu wenig nachkommt, aber auch das gibt es. Deswegen immer besprechen, absprechen und auch dem Internet nicht wirklich trauen, sondern sprecht mit Experten, weil im Internet sucht man sich meistens das zusammen, was einem gefällt. Das ist leider nicht häufig die Wahrheit.
Genau, wo wir gerade beim Thema ausländische Steuern sind, dann hätten wir noch das Thema Dropshipping. Das würde, glaube ich, ganz gut jetzt einmal passen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, also Dropshipping ist, also das kann man sich so vorstellen, ich bin jetzt der Händler, ich verkaufe an meinen Kunden, aber die Ware wird nicht von mir als Händler verschickt, sondern direkt von den Produzenten. Also das heißt, ich als Händler, ich trete zwar nach außen hin auf, aber die Ware, die landet eigentlich gar nicht bei mir. Das ist, ja, man denkt jetzt erstmal nicht schlimm. Ich sage mal, wenn sich alle Parteien in Deutschland befinden, dann ist es tatsächlich auch nicht schlimm. Aber sobald da ein Auslandscharakter mit hinzukommt, dann spricht man umsatzsteuerlich von einem Reingeschäft und dann verlagert sich sozusagen ja, der Ort, wo ja, die Steuer eigentlich fällig wird. Also das heißt, dann kann es sein, dass man auf einmal im Ausland steuerpflichtig ist. Man denkt, man könnte es über das OSS-Verfahren melden. Tatsächlich muss man sich dann aber lokal steuerlich registrieren und ähnlich wie bei einem Lagerland dann sozusagen lokale Steuermeldungen ausführen lassen. Eigentlich ein Graus, oft auch unentdeckt. Also das heißt, wenn man sich jetzt nicht genau mit dem, also wenn man da nicht ins Detail mit dem Mandanten im Gespräch geht, dann bleibt es halt wie gesagt unentdeckt, weil man muss ja wirklich die ganzen Warenbewegungen sozusagen analysieren, um das rauszufinden. Würdet ihr sagen, das ist eine Herausforderung für euch oder das kann man abbilden? Was muss man da eurer Meinung nach beachten?
Also grundsätzlich kann man es abbilden. Was man vielleicht als Hintergrund noch mitgeben muss, warum die Finanzämter bei diesen Reihengeschäften so sensibel reagieren, das hängt einfach damit zusammen, dass durch diese Reihengeschäfte, das nennt man diese Umsatzsteuerkarusselle, ein gigantischer Steuerschaden entsteht. Durch Betrugsversuche oder auch durch umgesetzten Betrug. In Deutschland spricht man da von einem Volumen von 50 Milliarden Euro pro Jahr, der an Steuerschaden entsteht. Dementsprechend sind die Finanzämter da sensibel, wenn solche Geschäftsvorfälle da sind. Wir sehen auch im Datenkontenrahmen, dass das separat gebucht werden muss. Da gibt es spezielle Konten, die dafür notwendig sind. Das heißt, man sollte sich, bevor man solche Prozesse aufsetzt, auch darüber klar sein, wie man sie sauber abbilden kann. Bedeutet, im ersten Schritt muss ich natürlich mal schauen, dass diese Prozesse in mein ERP-System sauber reinlaufen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich im ERP-System ganz sauber definiert habe, dass es sich um ein Reihengeschäft handelt. Nämlich, dass ich, auch wenn der Lieferschein oder der Ort der Lieferung, Umsatzsteuerrecht ist ja relativ formal, da geht es dann um den Zeitpunkt und Ort der Leistungserbringung, das wäre in dem Fall der Lieferort. Im Fall eines Reihengeschäfts verlagert sich das auf meinen Partner, den Dropshipper. Und genau das ist das, was du gesagt hast, das muss ich im Warenwirtschaftssystem natürlich wiederfinden. Die FIBO-Schnittstelle würde jetzt erstmal stumpf hergehen und sagen, holala, ich habe hier einen Lieferort, das wäre in dem Fall vielleicht Österreich. OSS-Fall, alles easy, wird durchkontiert. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich habe jetzt den Lieferort Österreich, aber ich habe jetzt die 19%, dann bringt meine FIBO-Schnittstelle erstmal einen Fehler, weil die sagen, ich habe eigentlich OSS-Verfahren. 19% in Österreich, das widerspricht sich schon mal, bringe ich eine Fehlermeldung. Und jetzt muss ich richtig hinterlegen, dass ich sage, es ist jetzt der Rechnungsempfänger der Relevante, die 19% sind richtig. Aber ich kontiere die 19% Lieferort Österreich nicht mit dem normalen Standarderlöskonto, sondern mit dem Erlöskonto für Reihengeschäfte, damit das Finanzamt diese Sachen nachher im Fall einer Prüfung gleich findet und alles auf korrekt bestätigen kann. Das ist nichts, was in der Standardeinrichtung mal ebenso schnell Lameng hinterlegt wird, sondern wir reden da jetzt über relativ komplexe Prozesse, die wir gerne in der Einrichtung unterstützen, wo wir gerne auch Hilfestellung geben, wo man aber auch sagen muss, da muss derjenige, der das tut, dann schon wissen, was er tut. Da brauchen wir den Berater, so wie euch, mit im Boot, dass ihr den Leuten dann auch wirklich erklärt, wie die steuerlichen Sachverhalte sind. Wir selber als technischer Dienstleister mit einer FIBO-Schnittstelle sind natürlich keine Steuerberater, sondern wir kümmern uns um die technische Umsetzung von dem, wo ihr uns letztlich den Input gebt. Ne? Und an der Stelle unterstützen wir gerne. Da gibt es noch etliche andere Themen wie Anzahlungsverbuchen und, wo wir dann in Spezialfälle reinkommen, die dann wirkliche Mehrwerte bringen, weil man dadurch automatisieren noch viel mehr gewinnen kann, als wenn man nur einen Standard innerdeutschen Erlös hat. Aber da kann man tatsächlich ordentlich was rausholen für den Mandanten.
Ja, und dieses Dropshipping, wie du es gesagt hast, Marc, darüber hinaus löst es dann auch noch Umsatzsteuerpflicht im Ausland aus, weil man kann es nicht über das OSS-Verfahren melden, auch nicht über das IOSS-Verfahren melden, selbst wenn es aus einem Drittland irgendwie vom Produzenten direkt an den Endkunden verschickt wird. Und wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass dieses Dropshipping-Modell häufig auch kleinere Händler nutzen oder irgendwie in einer kleineren Sparte genutzt wird, wo dann viele Verkäufe nach Deutschland entstehen, was erstmal okay ist, aber dann auch mal so irgendwie 20 Produkte nach Österreich, 10 nach Frankreich, 5 in die Niederlande, 3 nach Dänemark verschickt werden, was man halt so mitnimmt, weil es ist ja ein super Umsatz. Das löst aber automatisch in den Ländern jeweils eine Umsatzsteuerpflicht aus, wo wir wieder vor der Situation stehen, dass die Umsätze nicht in Relation zu den Kosten dann stehen, was einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht in der Form.
Ja, also ich sag mal, der Reiz des Dropshippings ist ja, dass man sich selber eigentlich gar nicht ums Fulfillment kümmern muss. Man muss eigentlich nur dem Produzenten sagen, hier, schick mal die Ware an den Kunden. Ich habe meine Marge, die kassiere ich ein und bin glücklich. Ganz so einfach ist es ja leider nicht, gerade wenn man auch, sagen wir mal, vom Ausland ins Ausland, also in verschiedene Ausländer versendet. Dadurch, dass sich dann die einzelnen steuerlichen Registrierungspflichten in diesen ganzen Ländern ergeben, hat man auch alleine, um das abzudecken, monatliche Kosten, also monatliche Fixkosten, sage ich mal. Und ja, ich glaube, als Fazit kann man sagen, es ist möglich, man kann es machen, man muss sehr sauber arbeiten und man sollte sich auf jeden Fall die Wirtschaftlichkeitsfrage stellen. Also lohnt es sich überhaupt, ich sage mal, bei einem hohen Sendungsvolumen, da könnte man drüber nachdenken. Ich sage mal, wenn es jetzt Einzelsendungen sind, dann sollte man es lieber lassen und auf jeden Fall, das wiederhole ich wahrscheinlich nochmal, auf jeden Fall frühzeitig um das korrekte Setup kümmern. Okay, dann, ja, wo wir gerade noch beim Thema Ausland sind, würde ich gerne noch TikTok-Shop einmal ansprechen. Das ist ja gerade so ein Hype-Thema seit März, April. Man merkt irgendwie, jeder möchte über TikTok Shop verkaufen, weil es ist ja großartig subventioniert von TikTok. Es werden unheimliche Rabatte sozusagen weitergegeben, die der Händler teilweise gar nicht selber übernehmen muss, sondern die sozusagen TikTok Shop subventioniert. Ist grundsätzlich erstmal für den Händler natürlich eine lukrative Sache. Aber auch das Problem hier, ja, ich sag mal, die Buchhaltungsschnittstellen, die müssen natürlich immer nachziehen. Also das heißt, TikTok Shop ist live. Dann kann man sich eigentlich erst nach den ersten Verkäufen, nach den ersten Auszahlungen mal so angucken, wie ist eigentlich die Struktur bei TikTok Shop. Johannes, wie hat dich das so in den letzten Monaten beeinflusst?
Naja, wir haben da viel Arbeit mit gehabt und wir sind live mit TikTok und auch mit Temu. Ich habe unsere Entwicklung der Marktplätze mal so in drei Bereiche gegliedert, ne? Wir haben die Klassiker mit Amazon, eBay, Kaufland. Dann haben wir die ganzen Nischen gehabt, die weitgehend über diese Miracle-Marktplätze gelaufen sind. Da können wir sehr, sehr viel abbilden. Und jetzt kommen die Chinesen. Und ich habe tatsächlich Vorträge, die gut funktionieren, weil ich mit dem plakativen Satz "Die Chinesen kommen" werbe. Wir können das darstellen, man muss sich sehr genau anschauen, was man da tut. Ne? So wie du sagst, die Marktplätze sind da mit ganz großen Subventionsmaßnahmen, aber auch mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen da. Und der erste Schritt ist auch da wieder, dass die Erlöse, also sprich die Bestellungen, in das ERP-System reinlaufen. Und dort werden die Bestellungen dann verarbeitet. Und was wir machen ist, dass wir von TikTok die Auszahlungsberichte herunterladen und die dann praktisch wieder mit dem ERP-System abgleichen. Und da passiert genau das, was wir eben schon auch im Beispiel von Amazon ein bisschen besprochen haben, nämlich, dass wir die Auszahlungsberichte einlesen, die Kundenzahlungen werden wieder den Erlösen zugeordnet und die ganzen Gebühren werden dann direkt abgezogen. Und die Auszahlung wird auf dem Geldtransitkonto verbucht. Und damit kann man auch TikTok beherrschen. Wir haben eine Variante gemacht, weil wir feststellen, es gibt einzelne kleinere Händler, die auf TikTok verbuchen, dass wir die Auszahlungsberichte direkt gegen Erlös verbuchen. Aber ich sage mal so, da darf dann wirklich nichts Ausländisches dabei sein. Und es darf auch auf gar keinen Fall und mit unterschiedlichen Steuersätzen gearbeitet werden, sonst funktioniert das vorne und hinten nicht. Also da wir empfehlen immer, dass man praktisch eine ordentliche Buchhaltung und ein ordentliches zentrales Datenmanagement in einem ERP-System hat, aus dem wir dann die Buchhaltungsdaten speisen.
Ja, was der Verkomplizieren auch noch hinzukommt, ist TikTok Shop bot oder vielleicht haben sie jetzt aufgeholt, nicht die, also die haben nicht die Steuersätze mit ausgegeben. Das
Geht
heißt also,
mittlerweile.
dass bitte?
Das geht mittlerweile.
Okay, das geht mittlerweile, das war auf jeden Fall eine Anfangsproblematik. Das haben wir bei in einzelnen Buchhaltungen gesehen, dass die Erlöse einfach in falscher Höhe eingespielt wurden. Gerade wenn dann noch ein System dazwischen geschaltet wurde, beispielsweise TikTok-Shop hat seine Daten an Shopify gegeben und dann wurden die Shopify-Daten in die Buchhaltung eingelesen. Natürlich ohne Zahlungsausgleich. Das ist fast schon, ja, das ist nochmal ein Problem für sich. Aber dass einfach die Erlöszahlungen falsch sind, also die Erlösbuchungen falsch sind und dementsprechend dann auch die Rechnungen falsch sind. Also wenn man beispielsweise an Shopify ein Rechnungsschreibungstool angebunden hat, was dann die falschen Erlösvolumen kriegt, dass dann auch einfach falsche Rechnungen mit oder sogar ohne Steuersatz geschrieben werden. Also das heißt, wenn man sich dann auch mal für einen neuen Marktplatz entscheidet, kann man alles machen, aber da muss man dann schon am besten auch wieder frühzeitig ins Gespräch gehen, sowohl mit dem jeweiligen Toolhersteller als auch mit dem Steuerberater, um sich mal, ich sag mal, stichprobenartig die Daten vielleicht anzugucken, um zu sehen, was kommt da eigentlich bei rum. Weil ich sag mal, spätestens nach ein paar Monaten sieht man dann, die Auszahlungen kommen irgendwie, passt das nicht, die Verrechnungskonten gehen nicht auf. Die Debitorenpositionen gleichen sich nicht aus. Also das ist auf jeden Fall ein großes Chaos. Und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass, sagen wir mal, die Schnittstellenanbieter da jetzt nachziehen, auch bei diesem, ich sage mal, eher schwierigen Marktplatz. Und was da noch zukünftig wahrscheinlich erschwerend mit hinzukommen wird, das wird dann auch die Fulfillment-Geschichte sein. Also das heißt, TikTok bietet ja auch eine Fulfillment-Lösung an. Das heißt also, bisher ist es ja oft nur so, dass glücklicherweise der Mandant dann zwar TikTok-Shop als, so als Marktplatz nutzt, aber dann die Ware zumindest selber verschickt. Das könnte sich auch in Zukunft ändern. Das heißt, dass also dann in Warenlager, ähnlich wie bei Amazon, dann auch gegebenenfalls im Ausland gelagert wird. Und dann wird es natürlich wieder spannend, wird Jera, aber auch vor allem CountX das Thema dann gegebenenfalls behandeln. Daniel, habt ihr das Thema auf dem Schirm? Ist das vielleicht etwas, was in der Zukunft noch relevant sein wird für euch?
Ja,
Das haben
immer.
wir in
Jedem, also wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Es gibt ja generell auch einen Trend, dass auch 3PL, also Fulfillment-Anbieter, die FBA-Standards zum Beispiel anbieten, auch schon ins Ausland gehen, um dort geringe Gebühren anbieten zu können. Und da muss einfach mitgedacht werden, dass auch diese Fulfillment-Daten, Einlagerung, Umlagerung und so weiter eine steuerliche Relevanz haben und dass auch alle Datenpunkte mitgeliefert werden und dass das wirklich auch durchdacht wird. Wir hatten schon Beispiele, wo Marktplätze auch ein Fulfillment anbieten, wo nicht alle steuerlich relevanten Daten übergeben wurden, um solche Verbringungen und auch Einlagerungen abbilden zu können. Und das muss auch der Marktplatz dann in dem Fall auch durchdenken, also sprich auch TikTok, damit der Händler steuerlich compliant sein kann. Und das sind also leider Gottes häufig Sachen, die der Händler ausbaden muss. Aber das muss da auch mit durchdacht werden und das ist im Zweifel Licht an TikTok, dass wir die Daten übergeben bekommen.
Aber wir stellen fest, wir haben zum Beispiel auch Kontakt mit Temu. Und bei Temu war es bis vor 10 Tagen nicht möglich, die Rechnungen über eine API herunterzuladen. Temu arbeitet ähnlich wie Otto, dass Temu die Rechnungen erstellt und dann praktisch dem Händler bereitstellt. Und das haben wir vor 6 bis 8 Wochen an Temu gemeldet. Und die sind in der Umsetzung so schnell, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da passiert tatsächlich was, wenn wir was einkippen, wenn wir Bedarf anmelden. Wir brauchen bestimmte Datenpunkte, wir brauchen bestimmte Informationen, wir brauchen eine Erweiterung der API. Dann gibt es zum einen Ansprechpartner, die geben das intern weiter. Und ein Konzern in der Größe von Temu baut seine API auf die Bedürfnisse der europäischen Händler um, wenn es erforderlich ist. Und zwar in der Geschwindigkeit, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Man merkt, dass sie wirklich den europäischen Markt erschließen wollen. Und dass sie richtig Gas geben. Aber sie informieren uns auch. Also ich kriege im Gegensatz zu Amazon von Temu Informationen, wenn die API-Endpunkte ändern oder ergänzen, dann kriege ich da eine Information. Relativ easy, die brauchen nur ein Newsletter zu machen, aber Amazon hat es in den letzten 20 Jahren nicht auf die Reihe gekriegt.
Ja, man sieht, wie die Konkurrenz das Geschäft belebt. Vielleicht ein interessanter Punkt noch, was du gerade eher beiläufig genannt hattest, Johannes, und zwar die Rechnungsschreibung bei Temu. Also es scheint so zu sein, dass Temu die Rechnung schreibt, ähnlich wie bei Otto. Otto schreibt auch die Rechnung an den Kunden selber. Da ist auch immer ganz wichtig, dass der Händler sich dem auch, also dass er sich darüber im Klaren ist, dass das passiert, weil was häufig passieren kann, wenn man nicht darauf achtet, dass dann einfach der Händler mit seinem Rechnungsschreibungstool einfach sozusagen auch Rechnung schreibt, dann haben wir sogenannte 14C-Rechnungen. Es ist ich sag mal, bei Rechnungen, die an einen Endkunden gehen, mittlerweile nicht mehr so schlimm. Aber ich sag mal, grundsätzlich schuldet man erstmal die Umsatzsteuer für diese falschen Rechnungen, auch wenn es nicht Verkäufe in doppelter Höhe gab, sondern einfach nur ein falsches Duplikat sozusagen gibt. Und dementsprechend dann auch, also ist es auch sehr wichtig, dass man sich dann einmal auch bei der Setup-Gestaltung Gedanken darüber macht, wann werden Rechnungen geschrieben, also an welcher Stelle und für welchen Marktplatz, damit man halt gerade diese Marktplätze, die selber die Rechnungsschreibung in die Hand nehmen, dass man die dann halt aus dem Rechnungsschreibungstool ausschließt. Ähnlich vielleicht auch bei Amazon, wenn man da also die Rechnungsschreibung über Amazon aktiviert hat, dass man es dann bitte nicht nochmal selbst vornimmt, sondern dann darf man das auch unterlassen.
Das ist richtig, ja.
Okay, super. Ja, also es war, hat mich sehr gefreut, mich mit euch auszutauschen. Ich freue mich auch darüber, dass wir in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten werden. Und für all diejenigen, die noch den Fragen offen geblieben sind, denen kann ich empfehlen, nutzt gerne die Informationen in der Infobox zu diesem Video. Wir haben dort einmal die Kontaktdaten vom Johannes und vom Daniel verlinkt. Das heißt also, wenn ihr euch für das Produkt interessiert, dann schreibt ihn gerne. Wir haben auch Links zu zu unserer Webseite bzw. zu unseren Besprechungsterminen verlinkt. Wenn ihr also einen Steuerberater sucht, der sich im Bereich Onlinehandel, E-Commerce auskennt, dann schaut gerne einmal rein. Damit verbleibe ich. Und es hat mich sehr gefreut und ja, bis dann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Vielen Dank.